Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern in den frühen Morgenstunden, die Arestadt, noch im Tiefschlaf. Sie sind bei Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 1. März 2023. Vorfreude herrscht. Morgen erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit dem Interview. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, philosophiert über den Krieg, über Frieden, über Momente der Verzweiflung, das, was ihm Hoffnung gibt. Und er verschafft Ihnen Einblick in ein, zumindest aus meiner Sicht, fundiertes, liberal-konservatives Weltbild. Viktor Orban, für mich einer der Hoffnungsträger in der europäischen Politik und so gesehen auch ein Beleg für die These, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Wir sind ja umstellt, wir sind umzingelt von Schlagzeilen und auch die Gefühle verbreiten sich in uns, die Ahnung, dass wir möglicherweise aktuell, wenn wir so etwas über die Landesgrenzen hinausblicken, aber auch innerhalb der Schweiz, nicht unbedingt immer von den allerweitsichtigsten Politikern regiert und verwaltet werden. Viktor Orban, für mich so etwas, die Ungarn, die Freiheitskämpfer aus dem Osten, die Freiheitskämpfer in den Burgen an den Außengrenzen Europas, immer wieder interessant und bereichernd. Und morgen dann also das große Interview, das ich mit Viktor Orban in Budapest führen durfte, im Alten Schloss, in der Burg, hoch über Budapest, hoch über der Donau. Sie wurde ja zerstört, massiv zerstört während des Zweiten Weltkriegs. Man vergisst das leicht. Budapest, das war im Zweiten Weltkrieg die zweitschlimmste Stadtschlacht nach Stalingrad. Ganz erbitterte Kämpfe. Jahrzehntelang lag dieses Schloss in Trümmern. Nun wird es, zum Teil ist es schon renoviert, aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Das also auf keinen Fall verpassen. Gute Nachrichten. Wir haben hier den Bundesrat ja auch schon kritisiert aufgrund seiner wankelmütigen Haltung in Sachen Neutralität. Jetzt müssen wir ihn loben. Wir dürfen ihn loben. Außenminister Ignacio Cassis hat sich nicht nur hinter seine Teheran-Diplomatin gestellt, die Frau mit den Kleiderordnungen aus den teheranischen Mullah-Sphären. Sie hat ja massiv aufs Dach bekommen, vor allem auch von den linken Medien, von jenen Medien, die sonst überhaupt kein Problem haben, die muslimische Kultur flächendeckend in der Schweiz zu importieren. Wenn sich aber ein Schweizer im Ausland an die Gepflogenheiten des Gastlands hält, dann ist das kein Problem. Wenn sich hier die Ausländer über die Gepflogenheiten der Schweiz hinwegsetzen, dann ist das kaum eine Zeile wert. Da sehen Sie die verschobenen Wertmaßstäbe. Cassis hat sich dahinter gestellt und ich sage, meine Damen und Herren, ich sage, es gibt eine unterschätzte Softpower der Kleider. Man kann zum Teil mit Kleidern diplomatische Erfolge erzielen. Vielleicht schafft es die Schweizer Botschafterin sogar mit ihren Dresscodes so etwas wie Goodwill zu schaffen und tatsächliche Durchbrüche und Erleichterungen zu erzielen bei Menschenrechten, bei Fragen, die hier die Iran-Kritiker massiv beschäftigen. Ich habe ja ein historisches Beispiel gestern angefügt aus dem Mittelalter. Friedrich II. Von Hohenstaufen in muslimischen Kleidern ist es ihm gelungen, ohne Militärgewalt Jerusalem gefallen durch Saladin zurückzuverhandeln. Er konnte die Christen wieder hineinverhandeln nach Jerusalem. Und ein wichtiger Faktor sollen damals ja seine Kleider gewesen sein. Das habe die Verhandlungspartner beeindruckt, dass hier ein christlicher Kaiser eine Respektsbezeugung gemacht habe durch Kleiderordnungen. Respekt, Respektsbezeugungen, ganz wichtig im Umgang mit anderen Völkern. Ignacio Cassis also hier standfest hinter seiner Kollegin, hinter seiner Mitarbeiterin. Aber er hat sich auch durch etwas anderes hervorgetan, schon vor einigen Tagen. Ich habe das bis jetzt noch nicht erwähnt. Und zwar hat Ignacio Cassis ausdrücklich gelobt, unser Außenminister, den Friedensplan der Chinesen in Sachen Ukraine. Der ist ja in Grund und Boden gestampft worden von den Mainstream-Medien, weil alles, was aus China kommt, das kann nicht gut sein, das darf nicht gut sein. Hier wird eine fabrizierte Wirklichkeit konstruiert, herbeierzählt. Tatsache ist, dieser Friedensplan ist gut. Und dieser Friedensplan dementiert, widerlegt auch die in unseren Medien und auch in Teilen der Politik weit verbreitete Illusion, dass Russland isoliert sei. Ignacio Cassis hier also mit einer sehr wertvollen Intervention. Und der Bundesrat, auch dies sei noch eingangslobend erwähnt, hat sich ja gegen erleichterte Waffenexporte ausgesprochen. Das ist die Idee des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt zusammen mit der SP. Hat sich ja Burkhardt da etwas sehr stark aus dem Balkon, aus dem Fenster gelehnt, kürzlich, als er im Tagesanzeiger auf alle eingeprügelt hat, die seine Idee nun nicht das Gelbe vom Ei fanden. Burkhardt erklärte sich da kurzerhand zum einzigen verlässlichen Gralshüter der Neutralität. Seine Idee allerdings indirekt mit Winkeladvokatenzügen, seine indirekt ermöglichten Waffenexporte dafür die Grundlage zu schaffen, das ist ja auch vom Bundesrat zurückgewiesen worden. Cassis und seine Kollegen haben gesagt, das würde gegen die Neutralität verstoßen. Und diese neue Standfestigkeit des Bundesrates, dieser Terraingewinn in Sachen Neutralität, der wird natürlich auch international registriert, denn bei der Neutralität geht es eben auch um die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist da tatsächlich auch die Wirklichkeit und darum kann es uns im Bereich der Neutralität nicht egal sein, wie das Ausland darüber denkt. Bei anderen Fragen ist das weniger zentral, etwa der Frage der EU-Verträge oder auch bestimmter Volksentscheidungen in der Schweiz bezüglich Migration etwa, die auch schon kritisiert worden sind in der Europäischen Union. Da warne ich jeweils davor, dass man aus Angst vor dem Sterben Selbstmord begeht, beziehungsweise dass man da in vorauseilendem Gehorsam einknickt angesichts von Kritik. Aber bei der Neutralität, da ist es eben schon wichtig, dass man etwas zur Kenntnis nimmt, wie das Ganze wahrgenommen wird, denn da geht es um die Glaubwürdigkeit nach außen, da geht es auch um die Wahrnehmung der Schweiz eben als wirklich neutrales Land, denn nur so kann die Schweiz diese Neutralität nach außen auch glaubwürdig und unter Umständen als Trumpfkarte der Friedensstiftung ausspielen. Und mir ist aufgefallen, ein Artikel im Wall Street Journal, der gestern erschienen ist, Switzerland becomes stumbling block for Western military aid to Ukraine. Die wird zum Stolperstein, zum Stolperblock, die Schweiz, für die Militärhilfe. Die Amerikaner kritisieren die Schweiz. Die Amerikaner haben im Grunde nie verstanden, was die Neutralität ist, weil für den Amerikaner kann es gar keine Neutralität geben. Du bist entweder für uns oder gegen uns. Ich habe es auch schon versucht, den Amerikanern die Neutralität zu erklären. Völlig hoffnungslos. Aber diese Kritik werte ich als gutes Zeichen. Die zeigt, dass die Schweiz hier wieder im Begriff ist, ein Stachel im Fleisch zu sein, ein eigenes Profil zu entwickeln und in diesem Profil, in diesem Eigenprofil auch respektiert zu werden, was sie darin sehen, dass man sich eben ernsthaft und intensiv mit der Schweiz auseinandersetzt. Und die Glaubwürdigkeit, die schiere Tradition dieser Neutralität, die ist wichtig. Und da muss die Politik, die bürgerliche Politik, die die Neutralität noch nicht verloren und vergessen hat, die muss da vorwärts machen. Leider hat die SVP in den vergangenen Wochen da etwas die Spur verlassen. SVP-Ständerat Werner Salzmann mit einer unzeitgemäßen Intervention. Er hat ja die Perspektive geöffnet, man möge doch unter bestimmten Umständen Waffenexporte erleichtern, ermöglichen. Die Motive mögen da stimmen, aber das hat Verwirrung erzeugt und deshalb ist es wohltuend, dass die größte Schweizer Partei ja kürzlich an einer Fraktionssitzung in Betznau, wo sie auch Atomkraftwerke angeschaut haben, Kernkraftwerke, um hier die Technologieoffenheit zu demonstrieren in der Energiefrage. Da hat sich die SVP ja klipp und klar einstimmig hinter das Prinzip der umfassenden, bewaffneten und immerwährenden Neutralität gestellt. Übrigens auch interessanterweise mit der Stimme von Werner Salzmann. Was zeigt, dass diese Zerwürfnisse und Differenzen innerhalb der SVP in den Medien etwas hochgestemmt worden sind. Kurzum, erleben wir hier vielleicht, ich setze noch ein Fragezeichen, ein auch vom Bundesrat lanciertes Wiederauferstehen, ein Comeback der Neutralität, wollen wir das hoffen, schön wär's, dies sicherlich auch ein Resultat jener Diskussion, jener bereits eingereichten Volksinitiative für die Neutralität, Neutralitätsinitiative, die ist aus der Taufe gehoben worden von Christoph Blocher, dem früheren Justizminister. Dann ein Ärgernis nach diesen guten Nachrichten, etwas Ärgerliches. Eine ukrainische Parlamentariergruppe hat in Aussicht gestellt, dass sie in die Schweiz kommen wolle, um Druck zu machen auf unser Land, damit wir Waffen einseitig exportieren. Und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich persönlich natürlich ein Ärgernis. Man sollte ihnen das auch nicht erlauben. Hier müsste der Bundesrat einschreiten und sagen, Entschuldigung, wir erlauben es einer ukrainischen Parlamentariergruppe nicht, in der Schweiz Propaganda für ein einseitiges Kriegsengagement zu machen. Das hat natürlich der Bundesrat, Herr Gassis, in der ersten Phase des Krieges sich selber sozusagen fahnenflüchtig an die Seite der Ukrainer gestellt und damit seinem Freund Volodymyr Zelensky auch demonstriert, quasi virtuell im übertragenen Sinne. Es gab eine Demo auf dem Bundesplatz und da hat sich der ukrainische Präsident zuschalten lassen und Ignacio Cassis, aber auch Bundesrätin Somaruga waren da zugange. Also man hat da selber die Neutralität geritzt und quasi das Tor zur Hölle aufgestoßen, zur Hölle der Neutralitätsverwirrung, des Durcheinander gewirbelten Neutralitätschaos, und davon wird man jetzt natürlich heimgesucht. Aber wenn wir da ganz streng sind und dem folgen, was in der Schweizer Tradition bis jetzt befolgt wurde, in früher noch kriegerischeren Zeiten, wo eben dieses Realitäts- und Bedrohungsgefühl noch wacher war, früher völlig undenkbar, dass es die Schweiz zugelassen hätte, dass da irgendeine ausländische Politikergruppe die Schweiz aufhetzen will oder aus der Schweiz heraus Politpropaganda betreiben möchte. Stellen Sie sich das einmal vor, im 19. Jahrhundert, 1848, 49, bei den liberalen Bewegungen, die niedergeschlagen worden sind, in Frankreich, in Deutschland, zum Beispiel in anderen Ländern, undenkbar, dass sich die Schweiz da zur Verfügung gestellt hätte für deutsche Exilantengruppen, die von hier aus agitiert hätten, auch gegen die deutsche Regierung. Vergessen wir nicht, Otto von Bismarck damals hat Druck gemacht auf den Bundesrat, hat die Bundesanwaltschaft in dem Sinn in Alarmbereitschaft versetzt, aus Berlin heraus, hat gesagt, ihr müsst uns diese deutschen Liberalen ausliefern. Als Lenin, der Weltrevolutionär in Zürich war, meinen Sie, der hätte da irgendwo auf dem Bürkliplatz oder auf dem Lindenhof in der Limmatstadt, hätte der da Propaganda für den Kommunismus machen sollen. Klar, es gab natürlich auch andere Phänomene, aber ganz generell, die Schweiz darf vor allem in einem laufenden Krieg nicht zur Propagandaplattform, zum Lautsprecher kriegerisch einseitiger Propaganda werden, zur Verbreitung von Friedensbotschaften, zum Verständigungs-Neutralitätsstandpunkt. Da könnte man sich das schon vorstellen, aber hier einseitige Interventionen schaden der Glaubwürdigkeit. Also der Bundesrat sollte hier den Riegel schieben. Diese Ukrainer haben nichts in der Schweiz zu suchen für ihre politischen Aktionen. Ich höre auch aus dem außenpolitischen Establishment da des Parlaments, dass da offensichtlich massiv Druck gemacht wird. Die wollen Telefontermine, die wollen Gespräche. Also da drängen sich die Ukrainer auf rabiate Art und Weise hinein. Und stellen Sie sich vor, die Russen würden das tun. Stellen Sie sich vor, der Bundesrat würde hier einer russischen Duma-Vertretung die Schweiz zur Verfügung stellen, um da ein Plädoyer zu halten für irgendetwas, sei es für Putin, sei es für die Neutralität, sei es für Nichtwaffenlieferungen. Das geht einfach nicht. Und hier müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht in ein völlig verwahrlostes Neutralitätsverständnis zurückfallen. Ich bleibe guter Hoffnung. Ich sage mir immer, die Neutralität ist älter als die heute sich am Ruder befindenden Politiker. Und das gibt auch Hoffnung. Die Ukrainer übrigens haben diesen Krieg eskalieren lassen. Ich habe gestern in der Deutschen Tagesschau gesehen, dass jetzt Kampfdrohnen in der Nähe von Krasnodar in Russland und auch in der Nähe von Moskau niedergegangen sind. Entschuldigung, das habe ich nicht im deutschen Fernsehen gesehen, sondern auf BBC. Mit einer sehr einseitigen Berichterstattung, muss ich sagen. Man merkt einfach, dass sich die BBC, dass sich die Engländer hier also wirklich an die Fersen, an den Rockzipfel der Ukrainer geheftet haben. Ganz gefährliche Eskalationsphänomene, Eskalationserscheinungen in diesem Krieg. Und vergessen wir nicht, das ist eine immer noch nach wie vor selbstverständlich hochexplosive, pattartige Situation mit einem grimmigen Zeitlupenvormarsch der Russen, ebenso erbitterter Gegenwehr der zusehends ausblutenden Ukrainer, daneben die Appelle aus Kiew, die ganze Welt möge sich da einmischen, sich hinter die Ukraine stellen. Hier haben unsere Politiker ganz klar, und das unterstreicht auch Viktor Orban in unserem Interview, hier haben doch die europäischen Politiker, wo sind sie eigentlich, gibt es die noch? Hier haben die europäischen Politiker ganz klar die Verantwortung, diesen Krieg einzuhegen und nicht einfach eskalieren zu lassen. Heute im Nationalrat eine Diskussion noch in einem ganz anderen Bereich. Wir verlassen da etwas den Krieg. Und zwar wird heute abgestimmt über die Kita-Förderung, über die Kindertagesstätten, die Kinderhorte. Da möchte vor allem die Linke und aber eben auch Teile der Mitte bis weit ins freisinnige Lager, sie möchten 770 Millionen Franken zur Verfügung stellen für Sponsoring, für Subventionen der außerfamiliären Kinderbetreuung. 60 Millionen soll direkt als Förderung an diese Kindertagesstätten gehen, 710 Millionen an die Familien durch Vergünstigungen. Also hier wird vom Staat flächendeckend die Fremdbetreuung fremdfinanziert auf Kosten der Steuerzahler. Und diese Diskussion wird natürlich geführt. Die meisten Zeitungen sind dafür. Sie stellen sich da glühend dahinter. Ich habe eine ganz andere Auffassung. Ich finde das total falsch, weil hier werden schweizerische Grundwerte ausgehebelt, aus meiner Sicht. Was sind schweizerische Grundwerte? Freiheit und Eigenverantwortung. Es braucht einen Staat, aber einen möglichst kleinen Staat. Der Schweizer will keinen erdrückenden Staat. Wir möchten nicht vom Staat geführt und ferngesteuert werden. Wir möchten die Lebenslasten selber tragen. Außer jene, die das wirklich nicht können, die sollen aufgefangen werden. Das hat sich komplett jetzt für schweizerische Verhältnisse ins Gegenteil verdreht. Wir haben einen auswuchernden Staat, der immer mehr Geld zum Fenster hinauswirft. Man kann sich da anders sagen. Und entsprechend natürlich gezwungen ist, immer mehr Geld abzusaugen bei steigenden Schulden aus dem privaten Sektor. Und diese Kita-Betreuung ist eine philosophische Grundfrage. Da geht es nämlich darum, ob man den Staat, ob man die Familie verstaatlichen oder teilverstaatlichen lassen will oder eben nicht. Und das ist genau, was hier vorangetrieben wird. Hier werden die Familien staatsabhängig gemacht, es werden Anreize geschaffen, dass man die Kinder in staatliche Erziehungsobhut verschiebt, also wie früher in sozialistischen Gesellschaften. Ich lehne das ab. Für mich ist eine Familie, die Gründung einer Familie, ein zutiefst eigenverantwortlicher Entscheid, und zwar auf der Basis von Freiwilligkeit. Freiwilligkeit schon bei der Heirat. Ein Mann, eine Frau kommen zusammen. Sie müssen sich die Frage stellen, können wir es uns leisten, Kinder zu haben? Können wir den Lebensunterhalt finanzieren? Wenn wir in der Lage sind, das zu tun, können wir Kinder zeugen. Und so Gott will, werden diese Kinder auch geboren und werden sie auch gesund geboren. Und dann hat die Familie diese Lebenslasten zu tragen. Und mit dieser Kita-Fremdfinanzierung auf Kosten der Steuerzahler, sie müssen ja dann irgendjemandem das Geld wegnehmen, letztlich der Wirtschaft, da wird eine Staatsabhängigkeit hineingezogen, die ich ablehne. Diese Kita-Hilfe macht die Familien staatsabhängig, sie macht sie zu Süchtigen von Staatsgeld, von Steuergeldern, von Fremdfinanzierung. Die Linken wollen damit natürlich auch das Debakel ihrer Migrationspolitik entschärfen. Sie öffnen die Grenzen, lassen immer mehr Leute hinein, auch aus dysfunktionalen Familien. Und hier geht es darum, sozusagen ein ganz großes Selbstbedienungsbuffet hinzustellen, damit sie diese Zuwanderer, die dann in 10 Jahren vielleicht eingebürgert sind, als eine Art Reserveheer von Wählern aufbauen können. Und damit verlieren wir die Schweiz, meine Damen und Herren. Damit geben wir aus der Hand, was die Schweiz ausmacht. Und das ist eine tiefe Überzeugung von mir, dass die Schweiz eben auf Grundwerten wie Freiheit und Eigenverantwortung beruht. Streit um Neutralität verschärft sich. Die Schlagzeilen: Referendumsdrohung gegen indirekte Waffenlieferungen. Die neue Organisation Pro Schweiz hat gestern getagt in Bern und sie hat angedroht, dass wenn da erleichterte Waffenlieferungen auf dem parlamentarischen Weg beschlossen werden sollen, werde sie dagegen das Referendum ergreifen. Das finde ich großartig. Das ist eben die Schweiz hier, wie es sofort bei bestimmten politischen Entwicklungen Gegentendenzen, Gegenkräfte gibt. Pro Schweiz, diese Nachfolgeorganisation der AUNS und des EU-NO-Komitees, hier nun in einer bereits sehr unbequemen, aufsässigen Rolle mit dem erfolgreichen SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Walter Wobmann hat so etwas sehr freundlich Einnehmendes, aber er ist ein hartnäckiger, bissiger Typ, der einfach nicht loslässt und der dank seiner Hartnäckigkeit zum Teil fast im Alleingang mit seinem Egerkinger-Komitee große Volksabstimmungen gegen das Establishment gewonnen hat. Walter Wobmann, so etwas wie ein Freiheitsheld vor mir hinter der Bundeshauskuppel, die Verkörperung all dessen, was in der Schweizer Politik gut und gesund ist. Walter Wobmann hier also als, bissiger Verfechter und Verteidiger unserer Neutralität. Dann ein melancholisches Thema, die Ballade der Credit Suisse, der Großbank. Sie geht weiter. Die FINMA, die Finanzmarktaufsicht, erhebt schwerste Vorwürfe gegen das Zürcher Institut. Geht da um diesen Fall Greensill. Da haben sie viel Geld verloren, sind sie einem Scharlatan auf den Leim gekrochen, die Banker. Ist halt immer das Problem, die Banker sitzen zu nahe am Geld und das Geld hat eine Verführungswirkung und der Mensch ist verführbar. Und ich glaube, sie haben schon, das darf man aus der Distanz sagen, gröbere Führungsdefizite gehabt. Und jetzt also hier schreitet geradezu handgreiflich brutal die FINMA ein. Sie möchte auch eine Aufsichtsperson in die Bank hinein delegieren. Das wird natürlich generell bejubelt in den Medien. Ich sehe das kritisch. Ich sehe es deshalb kritisch, weil das nie gut ist, wenn eine Finanzmarktaufsicht hier geradezu exekutiv sich in die Führung einer Bank einmischt. Wir haben das gesehen aufgrund der Finanzkrise. Diese FINMA, die Finanzmarktaufsicht, führt heute faktisch die Banken. Die Banken sind kein unabhängiger Faktor im Staat mehr, natürlich weil sie auch too big to fail sind, weil sie Staatsgarantien haben in bestimmten Bereichen. Da übernimmt der Staat das Kommando und dadurch fehlen die Banken auch als unabhängige politische Akteure. Und jetzt also hier diese Verstaatlichung wird vorangetrieben, nach den Familien nun auch die Bankenverstaatlichung. Ein Durchbruch zwischen Serbien und Kosovo, offenbar interessant. Da gab es jetzt Handshakes zwischen den Serben, den Kosovaren und der Europäischen Union, möglicherweise auch vor dem Hintergrund des ganzen Ukraine-Konflikts, hat man sich da zusammengerauft. Die Kosovaren haben ja ein Problem damit, dass die serbische Minderheit da drangsaliert wird. Umgekehrt werfen die Kosovaren den Serben vor, sie zu drangsalieren. Da brechen uralte Konflikte auch ethnischer Natur auf. Wir maßen uns nicht an, hier das letzte salomonische Urteil sprechen zu können, aber wir sind guter Dinge, dass hier möglicherweise die Grundlage für eine Verständigung gelegt werden könnte. Apropos Isolation Russlands, Weißrusslands, das können Sie vergessen, Xi Jinping, er empfängt Alexander Lukaschenko, den weißrussischen Präsidenten, und dokumentiert damit, dass man eine unabhängige Politik von den Vereinigten Staaten macht. Ganz wichtig, weil unsere Medien jetzt monatelang das Gegenteil geschrieben haben. Sie haben sozusagen ein China in schulterschlussartiger Verbindung mit Amerika zeichnen wollen. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig zu erwähnen, Joe Biden hat ja parallel zu Putin eine Rede gehalten aus einem Jahr Kriegseskalation in der Ukraine. Und dieser Auftritt von Biden, er war ja bei Zelensky, er war in der Ukraine, das war für mich ein typischer, ein klassischer Fehler eines Berufspolitikers. Anstatt staatsmännisch die Wirkung eines solchen Auftritts zu bedenken, hat sich Biden für die Kamerapolitik, für die Symbolpolitik entschieden, ist dann nach Amerika, ist dann nach Kiew gefahren, hat sich verbrüdert vor allen Augen mit Zelensky und damit natürlich genau die Aussagen, die gleichzeitigen Aussagen von Wladimir Putin in Moskau bestätigt, dass es in diesem Krieg ja nicht um die Ukraine geht, sondern dass die Amerikaner einfach diese Ukraine benutzen als Vorschlaghammer, um Russland zu schwächen. Und mit solchen propagandamäßig verwertbaren Bildern schafft natürlich, arbeitet Biden letztlich Putin zu, und die Chinesen haben das auch nüchtern analysiert, eiskalt, und haben gesagt, ja, hier sehen wir also ein amerikanisches Bestreben, das amerikanische Imperium duldet es nicht, wenn nicht alle nach seiner Pfeife tanzen, und deshalb werden wir jetzt den Russen den Rücken stärken. Also wir sind wirklich hier nicht gut geführt im Westen, was die Besetzung des Weißen Hauses angeht. Die Rentenreform in Bern, eine nachlaufende Diskussion, da erste Hürden sind genommen. Ich würde das Thema in der heutigen Ausgabe nicht vertiefen, da werden wir sicherlich darauf zurückkommen. Ganz groß in den Schlagzeilen sind diese Mieterkündigungen in Windisch, in Seegärten. Das ist das ganz große Thema jetzt, dass in der Schweiz Mietverträge gekündigt werden von bisherigen Mietern, damit die Behörden Platz schaffen können für Flüchtlinge, für Migranten, vor allem aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, denen man hier Wohnraum zur Verfügung stellt. Es gibt da verschiedene Berichte, auch Zweifel, dass das überhaupt möglich sei in der Schweiz. Man glaubt es tatsächlich kaum, wenn ich daran denke, wie schwierig es ist in der Schweiz, Mieter aus den Wohnungen zu werfen, wie jetzt hier so eine Art Kommandowirtschaft im Migrationsbereich um sich greift. Man fragt sich auch, wo sind die Mieterverbände, wo sind die Mietervertreter, die sich hier wehren? Offensichtlich die Solidarität da auch gegenüber den Ausländern größer als gegenüber denen, die schon in der Schweiz sind. Also hier brechen Abgründe auf, und das Ganze vergiftet natürlich ganz massiv das Klima um die Asyl- und Migrationspolitik in der Schweiz. Für mich ist das ein Zeichen wachsender Überforderung. Die Behörden kommen mit der schieren Dimension der Zuwanderung nicht mehr zu Rande und machen nun Dinge, die ja im Grunde auf politischen Selbstmord hinauslaufen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt sozusagen achselzuckend registriert würde. Sogar linke Politiker sehen sich genötigt, hier kritisch Stellung zu beziehen. Die Medien geben sich auch alle Mühe, jetzt die Linken hier vorteilhaft ins Bild zu rücken. Ausgerechnet jene Kreise, die natürlich hauptverantwortlich dafür sind, unter anderem wegen der Nichtumsetzung der Massenzuwanderungsinitiative, des Volksentscheids gegen die Massenzuwanderung, die dürfen sich jetzt da wohlfeil entrüsten über diese Missstände, die sie selber verursacht haben. Der Tagesanzeiger hier also mit fast schon propagandistischer Brillanz unterwegs, um aus linken Migrationsturbos Skeptiker zu machen, die sich da staatsmännisch und stirnrunzelnd in Szene werfen dürfen. Widerstand gegen Tempo 30 in den Städten. Über die FINMA haben wir gesprochen. Und auch das ist erwähnenswert, eine interessante Studie des IWP-Instituts aus Luzern mit Professor Christoph Schaltegger. Ein ganz faszinierendes Forschungsinstitut, eine Universität in Luzern, der Wirtschaftspolitik stärker zugewendet. Das, was vernachlässigt wird in vielen Universitäten, das machen die Luzerner hier, Professor Schaltegger, auch René Scheu, der frühere Feuilletonchef der NZZ, ist da dabei. Sie haben einen prominenten Beirat mit Lars Feld, dem bedeutenden deutschen Ökonomen, Neil Ferguson, Hans-Werner Sinn und andere. Und die haben jetzt eine hochinteressante Studie gemacht. Sie haben nämlich ein Plädoyer gehalten für Freihandelsverträge. Und das deckt sich eins zu eins mit meinem Editorial von morgen Donnerstag. Ich beobachte mit großer Sorge, wie der Freihandel abgebrannt wird derzeit, wie die einstigen Minnesänger des Freihandels und der sogenannten Globalisierung, wie die jetzt zu Abschottern mutiert sind. Umso wichtiger ist diese Stellungnahme, diese fundierte Stellungnahme, die das Institut in Luzern zusammen mit anderen namhaften Universitäten und Forschungseinrichtungen gemacht hat. Sie kommen zum Schluss, dass wenn die Schweiz, anstatt sich hier in die institutionelle Sklavenherrschaft unter das Joch, und das institutionelle Joch, wir wollen nicht übertreiben, Sklaven sind wir noch nicht, unter das institutionelle Joch der EU zu begeben, statt das zu tun, sollten die Schweizer einen Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union ausarbeiten, analog zu dem, was die EU mit Kanada gemacht hat. Das sind interessante Ansätze und die widersprechen den Bekundungen, die Sie in den letzten Jahren lesen konnten von vielen Ökonomen, die gesagt haben, nein, ein Freihandelsabkommen, das ist zu wenig, das bringt es nicht. Auch unsere Bundesräte haben sich diese Propagandalinie allzu widerstandslos zu eigen gemacht. Ich finde das toll, wie dieses Institut hier, das ja auf private Initiative hin entstanden ist von Schweizer Unternehmen, nicht zuletzt der Schindler-Konzern, Niki Schindler, der Unternehmer, der sehr erfolgreiche, weltweit tätige Unternehmer, hat hier eine wichtige Rolle gespielt. Und jetzt scheint sich hier wieder so etwas wie eine Debatte abzuzeichnen in diesem Bereich. Das finde ich fantastisch. Freihandelsabkommen Schweiz-EU bringt Wohlfahrtsgewinne, schont Souveränität. Wir werden sicherlich darauf noch zurückkommen können. Mallorca versinkt im Schnee. Eine interessante Nachricht, die wir auch noch gehört haben. Und vielleicht noch eine Jubelmeldung zum Schluss. Die Schweizer Eishockeyspieler in der NHL, in der National Hockey League, sind wirklich angekommen. Jetzt das Thema dieser Traumvertrag von Timo Meier, dem Schweizer Stürmer, der jetzt zu den New Jersey Devils wechselt. Zu den New Jersey Devils, wo einst der russische Wunderverteidiger Slava Fetisov tätig war, kurz nachdem der eiserne Vorhang im Eishockey den kufennahen Kreisen gefallen ist. Timo Meier jetzt zusammen mit Nico Hischier, dem Walliser Superstar. Sie sind jetzt prägend hier bei den New Jersey Devils. Und ich als alter Eishockey-Fan aus Kloten, da wird es mir warm ums Herz, denn das ist wirklich ein Ausdruck der enormen Entwicklung, die da stattgefunden hat im Schweizer Hockey, wie jetzt eben da NHL-Cracks aus unserem Land nicht einfach nur theoretisch in möglichen Transferlisten auftauchen, sondern tatsächlich auf dem Eis Maßstäbe setzen und dann auch sehr viel Geld verdienen. Das mögen wir Ihnen herzlich gönnen. Timo Meier, einer jener Stars in Übersee, auf die wir stolz sein dürfen als Schweizer. Auch dann, wenn Sie jetzt nicht ein ganz großer Eishockey-Fan sind. Und was mir am Eishockey eben besonders gefällt, da haben wir nicht so dieses verhätschelte, verzärtelte Superstar-Klima wie im Fußball. Das ist für mich eine zu süßliche Atmosphäre. Auch von den Medien her wird ein Heiligenkult aufgefahren. Beim Eishockey geht es bodenständiger zu, nüchterner, schweizerischer. Und das imponiert, das gefällt mir. Meine Damen und Herren, das war's schon von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Schweizer Ausgabe. Ich werde mich jetzt schleunigst in die internationalen Nachrichten vertiefen und hoffe, dass natürlich auch unsere zweite halbe Stunde hier sich noch zu Gemüte führen werden. Andernfalls sehen wir uns dann morgen wieder. am Donnerstag. Da darf ich Ihnen die neue Ausgabe der Weltwoche mit dem Viktor Orban-Interview vorstellen. Immer wieder, jede Woche ein Feuerwerk der Vielfalt. Ganz wichtig jetzt der unkonventionelle Journalismus. Nicht Rechthaberei, sondern hoffentlich Inspiration, Denkanstöße und stets hier ein Fensterchen öffnen für die Meinungsvielfalt. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.